Wissensort Museum ist der Titel der aktuellen öffentlichen Ringvorlesung. Sie hören jetzt die Aufzeichnung von gestern. Es sprach Professor Dr. Joachim Block aus Göttingen. Der Titel des Vortrags war Luft- und Raumfahrtforschung im Museum. Eine Balance zwischen Exponaten, Experimenten und Science Fiction.
Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Frau Allemeier. Meine Damen und Herren, liebe Freunde der Wissenschaft, ich freue mich sehr über die Einladung, hier in der Ringvorlesung vortragen zu dürfen vor Ihnen. Wie Frau Allemeier eben schon gesagt hat, spielt sich mein Leben zu einem guten Teil zwischen Braunschweig und Göttingen ab. Und das ist nicht erst seit gestern so. Ich bin in Braunschweig auf ein Gymnasium gegangen als Schüler, auf dem auch Karl Friedrich Gauss war. Und die Gemeinsamkeiten mit Göttingen begannen früh. Viele meiner Schulfreunde haben dann in Göttingen studiert, ich selbst in Braunschweig. Heute studieren aber zwei meiner Kinder hier in Göttingen. Ich bin, wie Frau Allemeier schon gesagt hat, für die DLR-Standorte Braunschweig und Göttingen zuständig. Und es gibt noch viele, viele Gemeinsamkeiten mehr. Und auch im Inhalt der Vorlesung wird das zum Anklingen kommen. Denn Braunschweig und Göttingen, wie wir sehen werden, haben gerade auf dem Gebiet der Luft- und Raumfahrt ganz viele Gemeinsamkeiten, sodass das manchmal richtig ineinander verschwimmt. Ja, ich möchte Ihnen also heute Abend etwas vortragen über Luft- und Raumfahrtforschung im Museum. Und zwar natürlich nicht in irgendeinem Museum, sondern in dem Museum, was wir hier für Göttingen andenken, planen, was wir uns wünschen. Und ich will eine Antwort gleich vorwegnehmen, das wird Sie nicht verwundern. Ist es sinnvoll, hier die Luft- und Raumfahrtforschung, wie sie in Göttingen seit vielen Jahrzehnten ihren Platz hat und auch erfolgreich in die Zukunft geht, in einem Museum zu präsentieren? Ein eindeutiges Ja. Ja, das wollen wir, das wünschen wir. Und ich möchte Ihnen heute Abend ein paar Eindrücke vermitteln, mit welchen Exponaten, mit welchen Experimenten und mit welchem Hauch Science Fiction wir die Fantasie der Menschen, die in dieses Museum kommen sollen, fesseln wollen. Deswegen auch der Untertitel, es ist tatsächlich eine Balance zwischen Exponaten, Experimenten und Science Fiction. Ich möchte es gleich wohl etwas gliedern, und zwar in drei Abschnitte. Zunächst einmal möchte ich ausführen, dass Luft- und Raumfahrtforschung im Museum nicht das gleiche ist wie Luft- und Raumfahrt im Museum. Das geht einem so leicht von der Zunge, aber Luft- und Raumfahrt als solche, ohne Forschung, ist natürlich auch Gegenstand musealer Darstellungen, sogar in einigen der größten und bedeutendsten Museen der Welt. Das wollen wir uns zu Beginn kurz anschauen, aber eigentlich eher, um uns davon abzugrenzen, als dem nacheifern zu wollen. Das wäre falscher Eifer. Dann ist auch Luftfahrt und Raumfahrt nicht das Gleiche. Deswegen habe ich die Konzeptionen, die Pläne, die Ideen, welche Faszinationen man hier instrumentalisieren könnte, um die Göttinger für Luft- und Raumfahrtforschung zu begeistern. Deswegen habe ich das getrennt. Zunächst einmal wollen wir uns anschauen, wie Luftfahrtforschung in ein Göttinger Museum gehören könnte, was man hier zeigen könnte und zeigen müsste. Und dann die Raumfahrtforschung, die fast synonym ist, wenn es auch semantisch ein Unterschied ist zur Weltraumforschung, und ein bisschen darüber hinaus, in dem ein bisschen darüber hinaus verbirgt sich der Hauch Science Fiction, den ich am Anfang genannt habe. Beginnen wir also mal mit der Luft- und Raumfahrt als solcher im Museum und fangen wir einfach damit an, was ein Museum eigentlich soll. Sie wissen sicherlich, dass Museen, jedenfalls Museen, die diesen Namen verdienen, der Name ist in Deutschland, der Begriff Museum ist ja in Deutschland nicht irgendwie geschützt. Jede Kaffeekannensammlung kann sich Museum nennen und sowas gibt es auch. Aber ein Museum, was auf sich hält, was wissenschaftliche Standards für sich beansprucht, das fühlt sich dem Code der ICOM oder des ICOM, des International Council of Museums, verpflichtet. Und diese ICOM-Standardziele lauten Sammeln, Bewahren, Forschen und vermitteln bzw. ausstellen. Man findet für den vierten Begriff beide Formulierungen. Und wenn man diese Standards mal als Grundlage der Betrachtung nimmt, dann fragt man sich, wie soll denn ein Museum aussehen, das dies auf dem Gebiet der Luft- und Raumfahrt kann? Sind diese ICOM-Standardziele für Luft- und Raumfahrzeuge überhaupt in endlichen Abmessungen zu realisieren? Oder muss ein solches Museum nicht riesengroß sein, weil die Gegenstände, die ausgestellt werden sollen, riesengroß sind? Es ist klar, dass ein Kunstmuseum oder ein Museum, was archäologische Artefakte zeigt, vielleicht mit räumlichen Begrenzungen auskommt, aber ein Museum, was Flugzeuge zeigt oder Raketen, das muss doch wohl riesengroß sein. Und man glaubt das auch, wenn man sich das führende Museum, das weltweit führende Museum der in der Luft- und Raumfahrt anschaut, nämlich das National Air and Space Museum der Smithsonian Institution in Washington, sehen Sie hier mal in einem Bild. Das ist in der Tat ein Riesenkomplex und man sagt gleich, ja, das muss auch so sein, denn wenn man Flugzeuge ausstellt, die sind ja riesengroß, da braucht man ganze Hangars. Dieses National Air and Space Museum wurde 1976 zum 200. Jahrestag der Unabhängigkeit der USA zum Nationalmuseum der USA befördert, wurde also durch ein eigenes Gesetz in diesen Rang erhoben, aber es ist viel älter. Es war schon viele, viele Jahrzehnte Bestandteil der berühmten Smithsonian Institution in Washington. Die Smithsonian Institution ist schon 160 Jahre alt, wie in Amerika üblich eine Foundation, also eine Stiftung, die auf einen Stifter Smithson zurückgeht und zu der eine ganze Reihe von Museen gehören. Und tatsächlich ist auch die Luftfahrtsammlung dieser Smithsonian Institution schon weit über 100 Jahre alt. Die begann, als es noch gar keine Flugzeuge gab, sondern nur Drachen mit einer Sammlung japanischer und chinesischer Flugdrachen. Aber seit es Fliegerei gibt, seit Beginn des 20. Jahrhunderts, ist dieses Museum gewaltig ausgebaut worden. Sie erkennen hier nochmal die Dimensionen allein des Hauptgebäudes an der Mall in Washington. Und dann gibt es nochmal ein genauso großes Gebäude, das Atwahasi Center in Chantilly in Virginia, unweit von Washington. Das ist mindestens nochmal genauso groß. Es ist wirklich das größte Luft- und Raumfahrtmuseum der Welt und zeichnet sich natürlich dadurch aus, dass es einzigartige Exponate hat, ganz viele originale oder originalgetreue Nachbauten, wie den berühmten Wright Flyer von 1903, also das Flugzeug, mit dem die Gebrüder Wright in Kitty Hawk in North Carolina die ersten motorisierten Luftsprünge machten. Dann einzigartige Originale wie die Spirit of St. Louis. Sie wissen sicher, die Spirit of St. Louis, eines der berühmtesten Flugzeugoriginale der Welt, mit dem Charles Lindbergh 1927 den ersten Non-Stop-Flug über den Atlantik in voller Breite machte, indem er von New York nach Paris flog. Und wo sollte dieses Original natürlich landen? Das ist ja hinterher nicht wieder für den Verkehrsflug eingesetzt worden. Es landete natürlich in der Smithsonian Institution und damit in dem heutigen National Air and Space Museum. Ich könnte Ihnen viele Dutzend Beispiele nennen, einige wenige mögen genügen. Auch das erste Flugzeug, das die Schallmauer durchbrach, die Bell X-1. 1947 mit Chuck Yeager, hier sehen wir nochmal ein Originalfoto, ist natürlich dort in diesem National Air and Space Museum ein Flugzeug, was noch nicht vom Boden startete, sondern was von einem Bomber einer B-47 als Trägerflugzeug abgeworfen wurde und dann so ähnlich wie Spaceship One heute startete mit Düsenantrieb und als erstes die Schallmauer durchbrach, wo man damals gar nicht wusste, ob Menschen das überstehen würden, ob Flugzeugzellen diesen Schock aushalten würden. Aber das gelang und damit begann die Ära des Überschallflugs. Auch in der Raumfahrt gibt es einzigartige Originalexponate, obwohl die Originalexponate in der Raumfahrt, wie wir nachher noch sehen werden, dünner gesät sind. Ganz einfach, weil die meisten Raumfahrzeuge die Erde verlassen und nicht wiederkommen. Einige kommen natürlich zurück und das vielleicht berühmteste ist die Kommandokapsel von Apollo 11, von der ersten Mondlandung. Von der ganzen großen Saturn-Mondrakete ist natürlich nichts übergeblieben. Die Mondfähre steht auf dem Mond. Der Versorgungsteil ist bei der Rückkehr in der Erdatmosphäre verglüht. Aber die Kommandokapsel, mit dem Armstrong, Aldrin und Collins zurückkehrten im Sommer 1969, die gibt es. Und man sieht sogar noch so ein bisschen die Spuren vom Wiedereintritt. Und die ist natürlich in dem National Air and Space Museum der Smithsonian Institution, wo auch sonst. Für die Amerikaner ist das Nationalmuseum und es ist völlig klar, alles, was Luft- und Raumfahrtgeschichte gemacht hat, muss dort möglichst im Original ausgestellt werden. Es ist allerdings nicht nur amerikanischen Exponaten vorbehalten, wenn denn Leistungen aus dem Ausland wirklich von historischer Dimension sind, dann stellen die Amerikaner das auch schon mal dar. Und zu den Meisterleistungen, zu den Exponaten, die ausgestellt sind, obwohl sie nicht aus den USA kommen, gehört der Normalflugapparat Otto Lilienthal, auch das übrigens ein ein Original. Sie wissen sicherlich, dass Otto Lilienthal ja in den Jahren nach 1890 bis zu seinem tödlichen Absturz 1896 eine Menge Flugversuche machte. Erst in Anklam, dann in Berlin, an dem sogenannten Fliegeberg. Und mit diesem Flugapparat wirklich die Grundlagen des Segelfluges mit einem Flugzeug schwerer als Luft, also nicht mit einem Ballon, ausprobierte. Lilienthal hatte gute Verbindungen in die USA, auch sein Bruder Gustav. Und er genoss deswegen in den USA hohes Ansehen. Die Brüder Wright zum Beispiel haben ihn als Vorbild bezeichnet und haben, was um die letzte Jahrhundertwende durchaus unüblich war, haben ihn auch besucht, beziehungsweise haben als nach seinem tödlichen Unfall seine Witwe in Berlin besucht. Das heißt, Lilienthal hatte gute Verbindungen in die USA und der Pressemagnat Randolph Hearst kaufte dann einen Normalflugapparat und den können Sie heute in der Smithsonian Institution auch sehen. Wenden wir mal unseren Blick nach Deutschland. Wir haben hier ein Pendant zu dem National Air and Space Museum, zwar etwas kleiner, aber vom Prinzip her mit demselben Anspruch, auch Originalexponate, auch in großen Hallen, also exponatzentriert und mit dem Anspruch, die historischen Marksteine diesmal der deutschen Luftfahrtgeschichte, der deutschen Luftfahrtentwicklung darzustellen. Und das ist natürlich das Deutsche Museum. Diejenigen unter Ihnen, die vielleicht vor längerer Zeit einmal in München waren, auf der Museumsinsel, die erinnern sich vielleicht noch, dass dieses Flugzeug hier, der Senkrechtstarter Do 31, früher im Hof des Deutschen Museums auf der Museumsinsel stand, mit einigen anderen auch. Da war es natürlich viel zu eng. Das Deutsche Museum hat einige Abteilungen, gerade die, die viel Platz brauchten, ausgelagert. Das Verkehrszentrum für den Landverkehr auf die Theresienwiese, die Lokomotiven nach Freilassing und die Flugzeuge in die ehemalige Flugwerft Oberschleißheim. Das ist ein ganz hervorragendes Ambiente dort. Das sind Flugzeughallen von Hause aus und sie eignen sich natürlich ganz hervorragend zur Darstellung von deutschen Flugzeugen. Dieser Senkrechtstarter, ein Meisterstück der deutschen Luftfahrttechnik der 60er und frühen 70er Jahre, also in den 60ern entwickelt. Damals ging man wirklich mit frischem Elan an sowas ran. Heute wäre das alles viel schwieriger. Heute muss man viel mehr Bedenkenträger überwinden und administrative Hürden überwinden, bevor man sowas realisieren kann. Aber das war damals eine Zeit, in der solche wirklich bahnbrechenden Projekte verwirklicht werden konnten, auch wenn dahinter nicht gleich eine wirtschaftlich rentable Verwertungsperspektive stand. Diese Do 31 ist nur eins der Highlights dort. Es gibt viele andere und natürlich viele Exponate, auch aus den 20er, 30er und frühen 40er Jahre, verbunden mit den Namen der großen deutschen Flugpioniere jener Zeit, Junkers, Messerschmitt, Heinkel. Und was besonders wichtig ist, gerade im Hinblick auf diese Epoche, ist, dass nicht nur den Flugzeugen, der technischen Entwicklung entsprechende Würdigung zuteil wird, sondern auch den Pionieren eine gewisse historische Gerechtigkeit. Denn es ist ja so, das wissen Sie alle, dass viele Dinge, die insbesondere in der Nazi-Zeit in den 12 Jahren des Dritten Reiches passiert sind, natürlich von Hause aus negativ vorbelastet sind. Und gerade in der Luftfahrt ist es so, diese Bezeichnungen Heinkel, Messerschmitt, die verbinden sich natürlich mit Flugzeugen des Zweiten Weltkriegs und nur allzu leicht ist man geneigt, auch deren Konstrukteure in einen Topf zu werfen und mit Nazis gleichzusetzen. Das ist aber gerade in diesen Fällen oftmals extrem ungerecht und in keinem Falle ist es ungerechter als bei Hugo Junkers. Junkers, den die Nazis aus seiner eigenen Fabrik ausgesperrt hatten, ein aufrechter Demokrat, in der DDR hätte man früher gesagt, ein Antifaschist, also jemand, der sich wirklich gegen die Nazis gewehrt hat, ein genialer Konstrukteur und er verdient es einfach, wie einige andere auch, dass auch sein Werk da aus dem Hintergrund der Zeit, aus dem Hintergrund der Zeitumstände rausgelöst wird und entsprechend als eines verdienstvollen Wissenschaftlers gewürdigt wird. Aber natürlich ist die Darstellung auch wie im National Air and Space Museum an Exponaten orientiert, also an großen Flugzeugen. Auch an Raketen. Wir haben aus den 60er Jahren den ersten Versuch der Westeuropäer, eine zivile Trägerrakete zu bauen, also ein Vorläufer der heutigen Ariane. Während die Ariane aber eine integrale Entwicklung ist, wo das System Engineering, also der Entwurf, schon von allen Partnern irgendwie integriert gemacht worden ist, hat man damals einfach drei Raketenstufen übereinander gebaut, die britische Blue Streak, die französische Coralie und die dritte Stufe, eine völlige Neuentwicklung in Deutschland, die damals in Lampolzhausen und Traun, auch heutigen DLR-Standorten, getestet wurde. Ein äußerst ambitioniertes Projekt, extrem anspruchsvoll und wahrscheinlich ein bisschen zu groß für einen ersten Schritt dieser Größenordnung nach dem Zweiten Weltkrieg. Man hatte auch nicht den langen politischen Atem, einige Fehlschläge hinzunehmen. Eigentlich schade, sonst hätte Europa schon viel früher, nämlich in den 60er Jahren, eine funktionierende zivile Trägerrakete gehabt, um Satelliten in den Weltraum zu befördern. Trotzdem war es ein technologisches Meisterstück. Und auch diese Rakete ist natürlich nicht nur mit ihrer dritten Stufe, sondern mit allen drei Stufen im Deutschen Museum dort zu sehen. Und last but not least natürlich auch Forschungsflugzeuge. Und das uns am nächsten liegende, ja am Herzen liegende Flugzeug ist der berühmte ATAS, das Forschungsflaggschiff, kann man sagen, des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt, mir selbst aus vielen, vielen Jahren vertraut. Dieser ATAS war eine VfW 614, die als die letzte fliegende VfW 614 ihrer Art, die als Forschungsflugzeug benutzt wurde und die auf ihrem allerletzten Flug, da war sie eigentlich schon außer Dienst gestellt, im Dezember 2012, also vor 3 Jahren, von Braunschweig nach Oberschleißheim überführt wurde und dort auch in einer Halle neben den anderen großen Zeugen der flugzeugtechnischen Vergangenheit in Deutschland jetzt ihren Platz gefunden hat. Neben diesen großen Nationalmuseen, wie ich sie eben beschrieben habe, also dem National Air and Space Museum, der Smithsonian Institution oder dem Deutschen Museum mit der Flugwerk Oberschleißheim, gibt es natürlich kleinere Museen. Kleiner, entweder weil sie spezialisierter sind. Es gibt zum Beispiel, das ist in diesem Bild gezeigt, die Space Expo der ESA, der Europäischen Raumfahrtagentur in Noordwijk. Da sind nur Satelliten zu sehen. Nur Satelliten und Raumsonden, keine Flugzeuge, ist also eine Spezialauswahl. Oder es gibt in Friedrichshafen das auch sehr schön gemachte Zeppelin-Museum, hebt aber natürlich nur auf Zeppeline ab. Also Spezialmuseen, die nicht den Anspruch haben, die ganze Breite der Luft- und Raumfahrt abzudecken, sondern spezielle Branchen. Es gibt Luftfahrtabteilungen in allgemeinen Technikmuseen, aber eigentlich eher, weil Luftfahrt nun halt irgendwie dazugehört, neben Landverkehr und Wasserverkehr, zum Beispiel in Berlin. Und es gibt eine Menge Schausammlungen. Das sind aber eigentlich keine Museen. Sie können vom Hubschraubermuseum in Bückeburg über alle möglichen Flugzeugsammlungen, Oldtimer-Sammlungen, das ist so ähnlich wie bei Autos. Die heißen alle Museum, aber die sind im Sinne des ICOM, des International Council of Museums, keine Museen mit wissenschaftlichem Anspruch. Gleichwohl gibt es sie, haben teilweise auch schöne Exponate, aber sie sind nicht das, was wir hier in Göttingen realisieren können oder realisieren wollen. Wir können hier in Göttingen kein großes Museum der Luft- und Raumfahrt aufbauen mit wissenschaftlichem Anspruch und wir wollen auch keine Sammlung hier hinstellen. Wir wollen etwas ganz anderes und darauf möchte ich jetzt im zweiten Teil kommen. Wir wollen uns also von diesen exponatorientierten Sammlungen abheben. Wir wollen Luftfahrtforschung darstellen, wie sie in ein Göttinger Museum gehört. Luftfahrtforschung ist also etwas anderes als Luftfahrtexponate auszustellen. Luftfahrtforschung darzustellen ist sehr stark an wissenschaftlichen Ergebnissen, an wissenschaftlichen Versuchen orientiert. Und diese Versuche begannen früh. Zwar ist Göttingen mit Fug und Recht bezeichnet worden als die Geburtsstadt der aerodynamischen Forschung, aber die Luftfahrtforschung begann schon vor der Aerodynamik und in meiner Heimatstadt Braunschweig gab es sehr früh ein Highlight, Ad Astra. Frau Allemeyer hat schon diese Parole genannt, zu den Sternen, hieß es schon in den Jahren nach 1780 in Braunschweig. Dort begann die Luftfahrtforschung noch nicht mit der Aerodynamik, also der Lehre, wie Luft von vorbeiströmender Luft, wie Luft etwa einen Flügel umströmt, sondern der Aerostatik. Es ging zunächst einmal nicht darum, sich in der Luft fortzubegeben, von A nach B zu fliegen, sondern sich überhaupt vom Boden zu erheben. Und der Promoter dieser Entwicklung war der damalige Herzog von Braunschweig, Karl Wilhelm Ferdinand, ein außerordentlich gelehrter, wissenschaftsbegieriger, aufgeklärter Fürst. Er hat unter anderem den jungen Gauß gefördert. Gauß, das wissen Sie als Göttinger sicher alle, kam aus ärmlichen Verhältnissen, fiel seinem Lehrer auf. Der Lehrer ist an den herzoglichen Hof gegangen und hat gesagt, Hoheit, wir haben da einen, den müssen wir fördern. Und der Herzog hat ihn sofort gefördert, hat ihm sein Studium bezahlt. Er hätte ihm auch in Braunschweig ein Observatorium gebaut, um zu verhindern, dass Gauß an den Hof des Zaren ging. Dann kam die Schlacht von Jena und Auerstedt dazwischen. Und Gauß ging dann nach Göttingen, weil in Braunschweig auch gar keine Zukunft mehr für ihn nach dieser Niederlage bestand. Wer weiß, wie die Dinge sonst verlaufen wären. Auf jeden Fall war Karl Wilhelm Ferdinand ein großer Förderer der Wissenschaft. Und als er im Herbst 1783 in der Zeitung las, in den braunschweigischen Anzeigen, in Paris bzw. in Versailles vor dem Königspaar sind die Brüder Montgolfier aufgestiegen mit einem Ballon. Da war er Feuer und Flamme und hat gesagt, das machen wir auch. Uns mit einem Ballon in die Luft zu erheben, das müssen wir hier auch in Braunschweig können. Und er beauftragte sofort den Professor Zimmermann, der war nachher auch einer der Betreuer von Gauß, und einen Apotheker aus Braunschweig, der eine gut gehende und gut instrumentierte Apotheke hatte, Herrn Heyer, mit dem Auftrag, baut mir einen Ballon. Und dieser Ballon war keine Montgolfiere, also kein Heißluftballon, sondern eine Charliere. Auf den Unterschied komme ich gleich. Und dieser erste Ballon, der war noch unbemannt, der bekam den schönen Namen Ad Astra, zu den Sternen. Und dieser Ballon erhob sich schon im Januar 1784, das war 6 Monate nach den Brüdern Montgolfier, halbes Jahr. Ja, erhob er sich von dem alten Braunschweiger Schloss, dem Vorgänger des Baus, den Sie heute in Braunschweig sehen, vom Balkon des Schlosses, flog zuerst nur 3 Kilometer weit, aber beim zweiten Flug flog er schon bis Salzwedel, also über 80 Kilometer weit. Leider gibt es von diesem ersten Aufstieg keinen Kupferstich mehr, kein Bild wie von nachmaligen Ballonaufstiegen, aber die Ballonhülle gibt es noch. Die hat viele, viele Jahrzehnte vergessen in einem Magazin des Städtischen Museums in Braunschweig geschlummert und ist erst sehr spät wiederentdeckt worden. Jetzt soll sie restauriert werden und wir werden sie hoffentlich in ganz naher Zukunft als Highlight im Städtischen Museum sehen. Also wirklich ein Exponat, was nicht im Deutschen Museum ist, schon gar nicht in Amerika, sondern was wir dann in Braunschweig haben werden. Und wenn man überlegt, Januar 1784, halbes Jahr nach den Brüdern Montgolfier, deren Ballons es natürlich nicht mehr gibt, denn die sind alle verbrannt. Dieses Ding ist das älteste erhaltene Luftfahrtartefakt der Welt. Also wir können schon auch noch in der Luftfahrtforschung mit ein paar Originalexponaten uns nicht brüsten, aber stolz auf sie sein, dass wir sie haben. Ich sagte schon, es ging am Anfang nicht darum, sich durch die Luft fortzubewegen, sondern überhaupt erstmal in die Luft zu steigen. Und es gab ganz früh einen Wettstreit, der begann schon 1783 in Frankreich zwischen den Brüdern Montgolfier und Pilatre de Rosier oder und Monsieur Charles, zwischen Montgolfieren, also Heißluftballons, wo man unten einen Korb hatte und Papier und Stroh verbrannte, um mit der heißen Luft Auftrieb zu erzeugen, und Wasserstoffballons. Auch ein bisschen feuergefährlich, aber man brauchte kein Feuer mitzunehmen. Und man muss sagen, diese Charliere, diese Wasserstoffballons waren damals absolute Hightech-Produkte. Das war nämlich sehr schwierig, so einen Ballon zu finden. Wir sehen hier auf diesem Bild eine Darstellung von Adolf Freiherr von Knigge in einem Buch, Die Reise nach Braunschweig. Da hat er sich wahrscheinlich an einem Vorbild orientiert, was er mit eigenen Augen gesehen hat, dem Aufstieg einer Charliere. Und Sie sehen hier unten, was man dazu brauchte. Man musste den Wasserstoff ja erzeugen, das war damals sehr schwierig. Man brauchte erstmal große Mengen Salzsäure, auch die hinreichend konzentriert herzustellen, war nicht so leicht, und große Mengen Eisenfeuerspäne. Und dann musste man die Salzsäure über die Eisenfeuerspäne gießen, dann verband sich das HCl, die Salzsäure, mit dem Eisen zur FeCl, zu Eisenchlorid, und der Wasserstoff stieg auf, der musste aber aufgefangen werden und in den Ballon gefüllt werden, ohne wieder wegzudiffundieren. Das war ziemlich schwierig. Vor allen Dingen war es schwierig, das schnell genug zu machen. Und Artisten sozusagen in der schnellen Wasserstofferzeugung war die erste Ballonpilotin Wilhelmine Reichert, auch eine Braunschweigerin, die zusammen mit ihrem Mann spektakuläre Aufstiege machte. Dieses Ehepaar Reichert, waren so erfolgreich. Erstmal war es natürlich eine Schaunummer, eine Dame, die aufstieg, während der Mann die Technik machte. Da sind die Leute schon gern gekommen. Vor allen Dingen ging es schnell. Sie müssen sich vorstellen, die Zuschauer, die so einen Ballonaufstieg anzog, die haben Geld dafür bezahlt und die wollten natürlich nicht 6 Stunden warten, bis der Ballon aufgeblasen war. Das musste schnell gehen. Und deswegen war es wichtig, große Mengen Wasserstoff schnell herzuziehen, also verfahrenstechnisch in der Lage zu sein, den schnell zu füllen. Und es ist bis heute nicht ganz klar, wie die das gemacht haben. Wir haben nur Hinweise. Der Mann von Wilhelmine Reichert war der Sohn eines herzoglichen technischen Direktors der Porzellanmanufaktur Fürstenberg an der Weser. Und wir wissen, dass in Fürstenberg mit allen möglichen Verfahren experimentiert wurde, zwar mit dem Ziel der Porzellanherstellung, aber es spricht vieles dafür, dass der da Kniffe aufgegabelt hat, die ihm das ermöglichten. Und ich habe schon mal Gespräche geführt mit dem heutigen Direktor dort. Wir wollen vielleicht mal eine Magisterarbeit in Geschichte darauf ansetzen, ob man diese Hintergründe noch etwas erforschen kann. Also es gab schon damals Luftfahrtforschung, wenn auch nur zum Aufstieg. Das blieb ein Jahrhundert so. Das ganze 19. Jahrhundert hindurch konnte man nicht vorwärts fliegen, weil es keine Motoren gab, die eine Luftschraube hätten treiben können. Also es gab zwar auch Versuche, irgendwelche Vögel abzurichten, dass sie den Ballon ziehen, aber es klappte alles nicht. Also man musste eine Maschine haben, die einen Propeller würde treiben können. Auch die ersten Luftschrauben, die ersten Propeller waren natürlich primitiv. Die einzigen Maschinen, die im 19. Jahrhundert in Frage gekommen wären, waren Dampfmaschinen. Mit einer Dampfmaschine konnten sie Lokomotive treiben, aber kein Flugzeug und auch kein Luftschiff. Und es bedurfte der Erfindung von leichten Verbrennungsmotoren. Nicht umsonst sind in dieser Zeit ja auch die ersten Automobile gebaut worden, also des Benzinmotors, des Ottomotors oder verwandter Konstruktionen, die viel leichter waren als eine Dampfmaschine, um entweder einen Ballon, der denn längliche Form hatte, also ein Luftschiff wurde, oder ein aus dem Lilienthal-Gleiter entwickeltes Flugzeug zu treiben. Um das Jahr 1900 war dieser Wettstreit keineswegs entschieden. Man wusste, man würde leichte Motoren haben, man würde sie einsetzen, aber ob die Luftschiffe das Rennen machen würden oder die Flugzeuge, war noch ganz unklar. Aber eins war jetzt klar, man brauchte eine neue Wissenschaft, die das Vorbeiströmen von Luft an Flügeln oder auch an Auftriebskörpern beschrieb. Bei Ballonen hatte man die nicht gebraucht. Der Ballon treibt passiv, so wie der Wind ihn treibt, mit dem Winde mit. Wenn sie aber aktiv in der Luft fliegen, unabhängig vom Wind, dann ist es entscheidend, wie die Luft strömt. Und insbesondere, wenn sie allein aus vorbeiströmender Luft und nicht aus aerostatischem Auftrieb überhaupt ihren Auftrieb erzeugen. Also wenn sie überhaupt nur durch vorbeiströmende Luft sich vom Boden erheben können. Es bedurfte also einer professionellen Luftfahrtforschung. Und die erste Luftfahrtforschungsanstalt der Welt war diese hier. Und sie stand auf dem Göttinger Schützenplatz 1907. Das war die Modellversuchsanstalt der Motorluftschiff-Studiengesellschaft auf dem heutigen Göttinger Schützenplatz. Und aus dem Namen erhält schon Motorluftschiff-Studiengesellschaft. Man dachte also zunächst einmal noch an Luftschiffe. Und Sie sehen ein bescheidenes Gebäude, eigentlich eher ein Schuppen. Hier eine Tür und drei Fenster. Die zeige ich Ihnen gleich im Grundriss noch einmal. Da erkennen Sie hier unten die Tür, denn die drei Fenster, ein Beobachtungsraum, oben ein Schreibzimmer und im hinteren Teil dieses Schuppens den ersten Windkanal Göttinger Bauart. Das war nun in der Tat eine revolutionäre Erfindung. Bis dahin hatte niemand auf der Welt einen Windkanal gebaut. Auch die anderen Luftfahrtpioniere hatten das nicht, vor allen Dingen keinen geschlossenen Windkanal. Die Idee war eigentlich simpel. Man lässt die Luft sozusagen um die Ecke strömen, also in einem endlosen, nicht Kreislauf, aber mit Umlenkschaufeln in den Ecken. Auf der einen Seite hat man ein Gebläse, auf der anderen Seite hängt man das zu testende Flugzeug oder das zu testende Luftschiff hinein und testet nun, wie die Luft dort vorbeizieht. Das ist gar nicht so leicht, Luft ist ja sehr durchsichtig und man bediente sich entweder feiner Fäden, die man an den Flügeln oder den Luftschiffprofilen aufhängte oder andere optische Hilfsmittel und erkannte schon früh, dass es einen fundamentalen Unterschied gibt zwischen der sogenannten laminaren Strömung, wenn die Luft glatt vorbeistreicht, und der turbulenten Strömung, die sich immer dann einstellt, wenn man einen gewissen Anstellwinkel hat. In dem Moment, wo es Turbulenzen gibt, also Wirbel, wird der Luftwiderstand sehr viel größer und es gibt für den Auftrieb Probleme. Und es war klar, dies musste man wissenschaftlich erfassen. Der Mann, der es erfasste und der Vater der Strömungsphysik, der Strömungsmechanik oder auch der Aerodynamik, die Begriffe waren zunächst noch synonym, war Ludwig Prandtl, hier abgebildet im Jahre 1904. Prandtl stammte aus Bayern, aus Freising, hat in München studiert, an der Technischen Hochschule in München, musste damals aber noch an der LMU, also an der Ludwig-Maximilians-Institut, promovieren. Das ging an der TH noch nicht. Sie wissen, um 1900, Promotionsrecht der Technischen Hochschulen, war noch problematisch, wurde erst von Wilhelm II. In Preußen durchgesetzt. Wilhelm hat ja viel Mist gemacht in seinem Leben, aber das hat er richtig gemacht, das Promotionsrecht der Technischen Hochschulen. Ja, und Prantl wurde dann, nachdem er sich mit der Tochter seines Profs verlobt hatte, Gertrud Vöppel, hier sehen wir das Verlobungsbild, wurde er Professor an der Technischen Hochschule in Hannover, da wurde auch dieses Bild gemacht und er wurde kurze Zeit darauf nach Göttingen berufen. Was wir hier in seiner Hand sehen, ist ein Prantl-Kanal oder ein Wasserkanal. Er dreht einfach mit einem Handschaufelrad das Wasser vorwärts und auf dem Wasser können Sie Eisen- oder Aluminiumfeilspäne oder andere feine Späne verteilen und können dann sehen, wie das Wasser an Hindernissen vorbeiströmt, um damit die Schwierigkeit zu umgehen, dass sie es in der Luft so einfach nicht sehen. Man kann mit Rauch arbeiten, aber das ist schwieriger. Die ersten Versuche wurden tatsächlich mit Wasser gemacht, obwohl es in vielen Fällen nicht ganz vergleichbar ist, weil Wasser inkompressibel ist, während sie Luft komprimieren können. Aber gleichwohl, für die Anfänge der Aerodynamik und der Strömungsmechanik war das ein unschätzbares Hilfsmittel, was wir auch heute noch einsetzen, wenn wir junge Leute dafür begeistern wollen. Prantl arbeitete also jetzt mit den Pionieren der Motorluftschiff-Studiengesellschaft an dieser MVA zusammen und er schaffte es binnen Kurzem hier eine entsprechende akademische Struktur an der Universität aufzubauen. Er wurde also Professor in Göttingen. Und er schaffte es sofort, diesem neuen Arbeitsgebiet auch ein gewisses wissenschaftliches Renommee zu verschaffen. Das kann man gar nicht geringschätzen, denn zur damaligen Zeit waren die Ingenieure an den ordinarien Universitäten noch nicht so gern, an vielen Stellen nicht so richtig anerkannt. Man sprach von ein bisschen despektierlich von Fakultät Schmieröl und so. Die Maschinenbauer wollte man eigentlich nicht haben. Aber Strömungsphysik galt doch als etwas, was jetzt gebraucht wurde und was auch offensichtlich wissenschaftlich anspruchsvoll war, sodass diese MVA, diese Modellversuchsanstalt sehr schnell größer wurde und 1918 noch im Ersten Weltkrieg umbenannt wurde in AVA, in Aerodynamische Versuchsanstalt. Diesen Namen behielt sie jahrzehntelang, ein halbes Jahrhundert lang bis 1969, bis sie dann in der DFVLR, also dem heutigen DLR, aufging. Und gleichzeitig wurde dieses Gebäude gebaut. Das Gebäude gibt es heute noch in der Böttinger Straße. Heute ist es von anderen Gebäuden umgeben, aber ich gehe davon aus, die meisten von Ihnen sind Göttinger und werden es gut kennen. Das ist hier die Böttinger Straße. Das Foto ist von einer Stelle gemacht, wo heute das Felix-Klein-Gymnasium steht. Und hier hinter dem linken Bildrand da ist Café Hema und dann geht es über den Leinekanal. Also Sie werden es wiedererkennen. Und auf diesem schönen Balkon hier oben steht Ludwig Prantl als Direktor dieser Anstalt. Diese aerodynamische Versuchsanstalt lebte dann jahrzehntelang mit einer institutionell davon getrennten, aber doch mit ihr verbundenen Einrichtung, nämlich dem Kaiser-Wilhelm-Institut für Strömungsforschung. Dort wurden die theoretischen Grundlagen der Aerodynamik und Strömungsphysik behandelt. In der AVA wurden die Versuche dazu gemacht. Dieses Kaiser-Wilhelm-Institut wurde natürlich dann nach dem Zweiten Weltkrieg Max-Planck-Institut, später umbenannt, aus dem ist dann das heutige Max-Planck-Institut für Dynamik und Selbstorganisation hervorgegangen, was jetzt seit einiger Zeit oben am Fassbech residiert. Also Sie sehen, eine professionelle Forschungsanstalt, an der nun wirklich Forschung gemacht wurde in großem Stil und man kann mit Fug und Recht sagen, sie war die erste dieser Art. Dieses Bild erweckt immer so ein bisschen Lachen. Das ist die Belegschaft vor dem Eingang in der Böttinger Straße. Und wenn man das heute sieht, die mit ihren Flugmodellen, ja, es wirkt ein bisschen wie so ein Flugmodellbauverein, ne? Ein bisschen komisch. Aber was die gemacht haben, ist ernste Wissenschaft zu betreiben. Im Übrigen hätten die auch ruhig ein bisschen fröhlicher gucken können, denn die hatten Glück. Das Bild ist aus dem Frühjahr 1918. Und wenn Sie sich die ganzen jungen Männer angucken, die waren alle im wehrfähigen Alter, jedenfalls viele davon. Und zur gleichen Zeit Frühjahr 1918 haben Hindenburg und Ludendorff die letzte große Offensive in Frankreich gemacht. Das heißt, viele von denen waren ganz offensichtlich so wichtig, dass sie in der Heimat eingesetzt wurden und nicht an die Front mussten. Also von daher wäre ein glücklicherer Gesichtsausdruck schon angemessen gewesen. Aber wie auch immer, sie haben dort sehr, sehr professionelle Arbeit gemacht, auch wirklich an Grundlagen. Also man denkt immer auch im Ersten Weltkrieg vorwiegend fürs Militär, aber das war nicht so. Die haben wirklich Grundlagenarbeit gemacht und die wurde auch nach Kriegsende gleich fortgesetzt mit entsprechenden Modellen, die man in die Windkanäle hängte. Sie sehen hier Otto Kreuz, ein gelernter Schlosser, der war der erste Modellbauer der MVA oder nachmaligen AVA und der baute ganz viele ganz tolle Modelle. Und diese Modelle übrigens, jedenfalls das, was noch da ist heute, was noch auf den Dachböden existiert oder was man vielleicht rekonstruieren kann, das würden wir gerne auch in ein entsprechendes Museum hier in Göttingen einbringen, denn es ist kein Teil einer Sammlung. Das ist also anders als bei anderen Fachgebieten, wo es schon etablierte Sammlungen gibt. Hierfür gibt es noch keine und es wäre eigentlich schön, wenn wir da mal einen würdigen Platz finden würden, auch wenn viele Modelle heute desolat sind. Sie sehen hier ein dieses Modell gibt es leider nicht mehr. Paul Jaray, ein Zeppelin-Ingenieur 1920 mit einem Luftschiffmodell im Windkanal. Oder auch sehr schön, man war damals im Labor auch korrekter gekleidet als heute. Also heute trägt man im Labor keine Krawatte mehr. Trotzdem machte die Arbeit Spaß. Wie Sie hier sehen, das ist Karl Wieselsberger, ein Mitstreiter von Prantl und Albert Beetz, also auch einem der großen Pioniere. Und dem macht es einfach Spaß, sich hier seinen weißen Laborkittel wegwehen zu lassen. Er stemmt sich buchstäblich hier 1929 gegen den Sturm. Auch hier sehen Sie, im Labor war korrekte Kleidung durchaus angesagt. Diese Leute haben wirklich die Grundlage der Aerodynamik als Wissenschaft gelegt. Man kann mit Fug und Recht sagen, vor dieser AVA gab es die Aerodynamik und Strömungslehre als exakte Wissenschaft nicht. Bevor es Flugzeuge gab, gab es ja auch keine Notwendigkeit dafür, denn im 19. Jahrhundert bewegte sich nichts schneller als ein Pferd oder allenfalls eine Dampflokomotive und es kam nicht so darauf an, Luftwiderstand zu überwinden, schon gar nicht sich in die Lüfte zu erheben. Also erst mit dem Aufkommen der Luftfahrt wurden solche Forschungsanstalten gefragt und die AVA war die erste. Später gab es dann in England das Royal Aircraft Establishment in Farnborough. Die wurden aber alle später gegründet und die AVA war lange Zeit unbestritten führend. Man wandte diese aerodynamischen Kenntnisse auch an auf Landverkehr. Hier sehen Sie den Schlörwagen, nach seinem Erfinder Schlör benannt, ein aerodynamisch optimiertes Kraftfahrzeug. Das würde, glaube ich, noch heute jeden aerodynamischen Wettbewerb zwischen Kraftfahrzeugen gewinnen. Allerdings natürlich erkauft durch andere Nachteile. Das Lenkrad ist in der Mitte, was nicht so optimal ist. Und auch die Anordnung des Motors und anderer Dinge ist jetzt nicht so, dass man sagen würde, dass das ist ein Optimum, aber es ist eine bemerkenswerte Entwicklung und wir möchten auch hier nochmal ein anständiges, einigermaßen originalgetreues Modell von haben. Dann kann man sagen, der Output langer Jahre aerodynamischer Forschungsarbeit, ein Schatz der Wissenschaft ist der Atlas der Göttinger Flügelprofile. Ich sagte ja, in diesen Windkanälen Göttinger Bauart wurden zahllose Flügelprofile getestet mit dem Ziel, die besten Auftriebs- und Widerstandsbedingungen zu finden, also geringsten Luftwiderstand bei maximalem Auftrieb. Es ist ja so, diejenigen unter Ihnen, die vielleicht ein bisschen damit vertraut sind, die wissen, die Luft strömt oben schneller vorbei als unten. Oben entsteht ein Unterdruck, das ist ein Gesetz des Schweizer Physikers Bernoulli und durch den Unterdruck oben wird der Flügel nach oben gezogen. Es bildet sich also Auftrieb, der größer sein muss als das Gewicht des Flugzeugs. Das hängt von der Geschwindigkeit natürlich ab, auch vom Anstellwinkel des Flugzeugs und das Ganze soll möglichst turbulenzenfrei sein. Es gibt auch nicht ein optimales Profil für jeden Flugzustand, sondern natürlich für geringe Fluggeschwindigkeiten ein anderes als für höhere Fluggeschwindigkeiten. Und da es damals noch keine Computer gab, machte man einfach Versuche über Versuche. Man baute Hunderte, Tausende von Formen, testete sie und bildete sie ab in einer Art Atlas und katalogisierte die gemessenen Parameter. Das heißt, wer damals ein Flugzeug bauen wollte und eine Idee hatte, wie der Flügel aussehen sollte oder könnte, der guckte in den Göttinger Atlas, hier sind nur 8 Stück abgebildet, aber es sind tatsächlich Hunderte, und suchte sich sozusagen ein Flügelprofil von der Stange aus. Also ein Nachschlagewerk von unbeschreiblichem Wert, heute natürlich in der täglichen Arbeit entwertet dadurch, dass man das alles mit Computern machen kann. Genauso wie sie heute keine Logarithmentafel mehr brauchen. Ich denke immer an die Generationen unbesungener, pensionierter Mathematiklehrer, die ihre Pension damit aufgebessert haben, Tafelwerke zu berechnen. Heute alles Makulatur, weil mit dem Computer machbar. So ähnlich ist es mit den Profilen auch. Trotzdem sind sie ein Schatz der Wissenschaft, ein wissenschaftshistorischer Schatz, den wir auch zur Geltung bringen sollten, den wir auch ausstellen sollten, denn er ist wirklich einmalig. Und man könnte ihn gegenüberstellen der Vermittlung dieser Kenntnisse an junge Leute. Diese historischen Experimente, mit denen all diese Dinge ermittelt wurden, der Auftrieb, der Widerstandsbeiwert, das optimale Flügelprofil, diese historischen Experimente, angefangen von dem Prandtlschen Wasserkanal, die können wir ja nachbauen. Wir haben hier beim DLR in unserem Schülerlabor einen solchen Prandtlkanal nachgebaut. Hier sehen Sie so ein paar Kinder oder junge Jugendliche, wie sie daran arbeiten. Und es ist faszinierend zu sehen, dass junge Leute, Schüler, noch ganz fasziniert mit diesen historischen oder mit Experimenten, die den historischen Experimenten nachempfunden sind, teilweise mit modernen Hilfsmitteln, mit modernen Beleuchtungen oder Skalenablesungen, aber im Prinzip sind es die historischen Experimente, und wie die heute noch Aha-Erlebnisse haben können, wie sie die Flugpioniere vor 70, 80 und mehr Jahren hatten. Das ist, denke ich, auch ein Punkt, den man museal unterbringen kann. Also die historischen Schätze wie die Flügelprofile, die Instrumente, die Modelle und die Vermittlung an junge Leute. Dann möchte ich noch auf eine Entwicklung eingehen, die den Flugzeugbau wirklich revolutioniert hat und die auch in der Öffentlichkeit kaum wahrgenommen wurde, auch bedingt durch die Zeitumstände. In den Ende der 30er Jahre begannen Wissenschaftler hier der AVA in Göttingen und der Schwesterinstitution der Deutschen Forschungsanstalt für Luftfahrt in Braunschweig, auch heute Teil des DLR, auch ein Punkt, wo es viele Gemeinsamkeiten gab, bis hin zu gemeinsamen Professuren, Schlichting zum Beispiel, da war in Braunschweig und in Göttingen, ja, da gab es auch personelle Überschneidungen. Diese Kollegen, die eng zusammengearbeitet haben, die haben ein völlig neues Flügelkonzept entwickelt, den Pfeilflügel. Wenn Sie sich alte Flugzeugbilder angucken, aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg bis in den Zweiten Weltkrieg hinein, also noch die Bomber, die Deutschlands Städte bombardiert hatten, die hatten Flügel, die gingen so einfach senkrecht weg, einfach seitlich abgestreckt. Wenn Sie in der Nachkriegszeit schauen, sind die Flügel nach hinten abgewinkelt. Und das ging ganz schnell. Und die Entwicklung dazu wurde nicht, obwohl die Amerikaner und Briten natürlich die ersten waren, die das umsetzten, die Deutschen konnten es nicht mehr umsetzen, diese Entwicklung war eine Deutsche aus Göttingen und Braunschweig, den Pfeilflügel. Als die DFL in Braunschweig 1945 von den Amerikanern besetzt wurden, da hatten die Amerikaner so eine Paperclip-Kommission, die sie in viele Forschungseinrichtungen gesteckt haben, sehr kluge Maßnahme. Und die haben das gesehen und haben nach Hause telegrafiert, sofort alle Entwicklungen einstellen. Wir wollen erstmal gucken, was die Deutschen hier haben. Das hat wirklich den Flugzeugbau revolutioniert und wäre als technische Meisterleistung apostrophiert worden, wurde aber natürlich nicht, weil es natürlich unter den denkbar negativsten Vorzeichen erforscht war. Im Dritten Reich, während des Krieges, unter der Regierung der Nazis, nicht? Das war natürlich alles böse und mit einem schlechten Vorzeichen versehen. Tatsächlich, wenn man genau hinschaut, muss man aber sehen, diese technische Entwicklung war davon losgelöst. Die wurde auch zu nichts Schlimmem missbraucht. Die hat auch den Kriegsverlauf nicht beeinflusst. Es war einfach eine wissenschaftliche Entwicklung, die dann aufgrund der Umstände nicht mehr verwertet werden konnten und dann nur von den Alliierten verwertet werden konnte. Aber auch ein Punkt, wo man mit ein bisschen differenzierten historischem Urteilsvermögen herangehen könnte und das wissenschaftliche Verdienst durchaus von den schmutzigen politischen Hintergründen trennen könnte. Wäre eine anspruchsvolle historische Aufgabe. Lassen Sie mich diesen Abschnitt zusammenfassen. Luftfahrtforschung in Göttingen, was wir tun können. Wir können mit den Dingen, die wir hier haben und hatten, könnten wir einst bahnbrechende Forschung, angefangen von der Erforschung des Auftriebs im Windkanal, über Flügelprofile, von all diesen bahnbrechenden Forschungen hier am Originalschauplatz in Göttingen können wir museale Darstellungen ableiten. Wir können historische Experimente wieder aufbauen, wir können Dinge wie die Göttinger Flügelprofile darstellen und wir könnten hier wirklich in einem Museum, was eine Luft- und Raumfahrtabteilung hat, in der Luftfahrtabteilung oder wie immer man das dann gliedert, aber in dem Bereich, der die Luftfahrtentwicklung hier darstellt, könnte man zeigen, was hier in Göttingen über die Jahrzehnte an bahnbrechenden Dingen geleistet worden ist. Und man könnte es kombinieren, indem man, wie ich eben schon sagte, diese Entdeckungen nachempfinden oder neu entdecken lässt für Besucher, speziell für junge Menschen, die eben ein Experiment, was Prandtl schon vor 100 Jahren gemacht hat, einfach nochmal neu erleben können und auch entsprechende Aha-Erlebnisse haben können. Und man kann die Brücke schlagen in die Zukunft. Solche futuristischen Flugzeugkonzepte werden ja kommen und das Flugzeug, das Verkehrsflugzeug, was seit vielen Jahren sein Aussehen eigentlich nicht geändert hat. Wenn Sie heute einen Airbus angucken und eine Boeing 707 vor 30 Jahren, die sehen nicht sehr anders aus. Das sind graduelle Veränderungen, aber im Prinzip sehen die immer noch gleich aus. Die Flugzeuge werden in Zukunft ihr Gesicht verändern. Die Pfeilung wird sich vielleicht ändern. Es wird vielleicht Flugzeuge geben, die nicht nach hinten gefeilte Flügel haben, sondern nach vorne gefeilte Flügel. Die Triebwerke werden auf die Oberseite wandern, weil das die beste Methode ist, die Schallemissionen zu verhindern und den Fluglärm und damit die Beeinträchtigung der Bevölkerung im Umfeld von Großflughäfen zu vermeiden. Also man wird ganz andere Flugzeuge sehen und wenn man jetzt das mit der Historie vergleicht, dann findet man, dass viele Ansätze schon von den Pionieren von damals aus der alten AVA angedacht worden sind. Zum Beispiel ein Flugzeug, was nach vorwärts gefeilte Flügel hat, was aerodynamisch durchaus sehr vorteilhaft ist, was man damals aber nicht bauen konnte, weil die Werkstoffe nicht steif genug waren, der Flügel hätte sich hochgewunden unter dem Auftrieb. Was wir heute bauen können, also es gibt eine Menge Entwicklungen, die man damals aufgrund anderer technischer Beschränkungen nicht umsetzen konnte, die man heute aber umsetzen könnte, sodass man also mit der musealen Präsentation nicht nur in die Vergangenheit geht, sondern auch Perspektiven in die Zukunft erschließt. Damit möchte ich die Betrachtung der Luftfahrtforschung erst einmal abschließen und möchte dann mich der Raumfahrt zuwenden, die Raumfahrtforschung oder Weltraumforschung und ein bisschen darüber hinausgehen. Luft- und Raumfahrtforschung geht einem so leicht wie Luft- und Raumfahrt selbst mit oder ohne Forschung. Es geht einem so über die Zunge, als sei das eine Einheit, wird auch leicht suggeriert, nicht? Man fliegt. Man fliegt erst durch die Luft und wenn die Luft zu Ende ist, jenseits der Atmosphäre, ist man eben im Weltraum. Es ist dennoch etwas fundamental anderes und es ist auch von den Begrifflichkeiten her etwas anderes und auch von den Konnotationen, die damit verbunden sind. Raumfahrt ist etwas anderes als Luftfahrt. Es ist in vieler Hinsicht, weniger in technischer Hinsicht, als vielmehr was Länge der Reisen betrifft, Sinn und Zweck, ist es eher mental eine Fortsetzung der Seefahrt als der Luftfahrt. Wenn Sie bedenken, Luftfahrtforschung, wie wir eben gesehen haben, führt zu immer besseren Flugzeugen. Seit 100 Jahren hat Luftfahrtforschung uns dazu verholfen, besser, effizienter, schneller, jetzt auch schadstoffärmer, geräuschmindernder zu fliegen. Aber die Flugzeuge selbst dienen dann natürlich nur in Ausnahmefällen der Forschung. Die Flugzeuge selbst dienen nützlichen Zwecken, dem Befördern von Passagieren und anderen Dingen. Also die Flugzeuge selbst sind einfach Flugapparate, die einem Zweck dienen und nur ausnahmsweise, ich nannte das Forschungsflugzeug Atlas des DLR, sind es Forschungsflugzeuge. Und bei aller Faszination sind Flugreisen kurz. Ein Flugzeug ist selten länger als 18 Stunden in der Luft. Also selbst die längsten Linienflüge von hier nach Singapur oder so, die dauern nicht länger. Flugreisen sind also kurz. In der Raumfahrt sieht das anders aus. Erstmal ist Raumfahrtforschung nicht nur die Entwicklung von Raumfahrzeugen, wie Luftfahrtforschung die Entwicklung von Luftfahrzeugen ist. Das kann man nicht eins zu eins übersetzen. Luftfahrtforschung führt zu Luftfahrzeugen. Raumfahrtforschung führt auch zu Raumfahrzeugen, also zu besseren Trägerraketen, etwa zu ihrer Technologie oder auch zu der Technologie, die man auf Satelliten hat. Aber in hohem Maße ist Raumfahrtforschung Forschung per se. Forschung im Weltraum, also Weltraumforschung, und zwar gerade die faszinierendste Raumfahrt. Das, was uns heute fasziniert, sind nicht Nachrichtensatelliten. Es ist auch nicht unbedingt eine Rakete, obwohl eine Rakete auch fasziniert ist. Aber das ist nicht das, was die Fantasie der Menschen begeistert, sondern es sind natürlich Expeditionen in den Weltraum hinein zu anderen Planeten, Blick auf ferne Sterne mit Weltraumteleskopen bis in die tiefsten Tiefen des Universums. Das sind Dinge, die die Menschen begeistern und die einen sehr viel höheren Stellenwert einnehmen als vergleichsweise die in der Luftfahrt. Die Missionen können also endlos lange dauern und die meisten Raumfahrzeuge kommen auch nie wieder zur Erde zurück. Ich zeigte in der Einleitung, dass natürlich wie die Kommandokapsel von Apollo 11 Vehikel die Astronauten zurückbringen, natürlich zurückkehren, aber die allermeisten Satelliten und schon gar Raumsonden, die verschwinden von der Erde auf Nimmerwiedersehen. Trotzdem sind sie nicht mental verloren, sondern sie können, und das ist gerade für museale Darstellungen vielleicht nicht schlecht, sie können, obwohl sie räumlich weit entfernt sind, uns sehr präsent bleiben. Es gibt seltene Fälle, wo man ein Raumfahrzeug, was sich endgültig von der Erde entfernt hat, nicht wieder zurückkehren wird, wo man das draußen noch mal wieder sieht. Das erste einigermaßen bekannte Beispiel war dieses hier bei der zweiten Mondlandung Apollo 12 im Herbst 1969, also 4 Monate nach der ersten von Apollo 11. Da landete die Mondfähre, sehen Sie im Hintergrund, die landete, Intrepid hieß die, landete nur 180 Meter entfernt von einer 2,5 Jahren vorher gelandeten amerikanische Mondsonde Surveyor 3, hatte man natürlich absichtlich so gemacht. Die NASA hatte in der zweiten Hälfte der 60er Jahre im Vorfeld der ersten bemannten Mondlandung solche unbemannten Sonden dahingeschickt, um mal vor allen Dingen die Konsistenz des Mondbodens zu untersuchen, ob man da landen kann und nicht einsinkt im Staub, und das wusste man ja alles nicht. Und nun schickte man die zweite Mondlandung dorthin, und hier sehen wir den Astronauten Charles Conrad, wie er von der Mondfähre dahingegangen ist und diese Sonde untersucht, also dieses Artefakt von der Erde nochmal in Augenschein nimmt. Und er hat auch etwas demontiert, nämlich die Kamera. Die ist wieder mit zurückgeflogen, mit der Mondfähre wieder in die Kommandokapsel umgeladen worden. Und die ist heute in der Tat im Museum präsentiert. Na und wo? Natürlich im National Air and Space Museum der Smithsonian Institution in Washington. Wo auch sonst. Also wenn so ein Teil zurückkommt, dann natürlich dort. Und sollte jemals in ferner Zukunft, weiß man ja nicht, sollte man in ferner, das ist sicherlich für die nächsten Jahrzehnte nicht andenkbar, auch wenn der Mensch zum Mond zurückkehrt, wird er nicht die erste Mondfähre von Apollo 11 zurückholen. Aber wer weiß, was in 100, 200 Jahren ist. Wenn die mal zurückgeholt werden sollte, dann wird sie sicherlich auch in der Smithsonian Institution stehen. Aber das sind Ausnahmen. Raumfahrzeuge im tiefen Weltraum sind nicht dafür gemacht, zurückzukehren, sondern die sind weg. Und ihre museale Repräsentation muss das im Auge behalten, muss eben auf etwas anderes setzen. Immerhin ist dieses Motiv, wir gucken draußen nochmal nach Raumfahrzeugen, die wir schon früher dahin geschickt haben, das ist ein faszinierender Gedanke. Und vielleicht hat der ein oder andere von Ihnen den Spielfilm Der Marsianer gesehen, der jetzt gerade in den Kinos ist. Ein schöner, schön gemachter Film, natürlich ein Spielfilm, aber mit einem wissenschaftlichen Hintergrund, der gar nicht so schlecht ist. Und dort ist es so, dass der auf dem Mars verlorene, zurückgebliebene Astronaut Mark Watney, der jetzt nach Wegen sucht, zurückzukehren, erstmal Verbindung zur Erde aufnehmen muss. Und er sucht die Stelle auf, wo 1996 die NASA die Sonde Pathfinder gelandet hat. Pathfinder, und mancher mag sich erinnern, mit dem kleinen Rover Sojourner, der erste kleine Rover, der auf dem Mars rumfuhr. Und hier gräbt der Watney den vom Sand verschütteten Pathfinder aus. Ist auch ein bisschen dramatisch überspitzt. Auf dem Mars haben wir zwar Staubstürme, aber auch wenn diese Handlung vielleicht noch 30 Jahre in der Zukunft spielt, auch über 50 Jahre, wehen Dinge auf dem Mars nicht so schnell voll. Aber das ist egal. Er findet jedenfalls dort diese alte Raumsonde wieder, diese alte Landesonde, und es gelingt ihm, die zu reaktivieren, mit der Erde damit Kontakt aufzunehmen, und ist schon gut gemacht für die Filmhandlung. Entscheidend ist, es ist ein Motiv. Unsere Raumfahrzeuge sind weg, die kommen auch nicht wieder, aber wenn wir dort nochmal hinfliegen, wo sie jetzt sind, dann können wir sie vielleicht nochmal angucken. Im Wesentlichen sind Raumsonden aber weg. Die Originale sind auf andere Planeten entrückt. Sie sind nicht mehr weg, sie sind wirklich entrückt. Und deswegen können wir die Originale auch nicht mehr im Museum zeigen. Auch nicht in einem großen Museum wie das Smithsonian Institution oder im Deutschen Museum. Sie sind weg. Wir können aber mit ihnen auf einer intensive Art in Verbindung bleiben. Und das ist für museale Darstellung vielleicht mindestens ebenso faszinierend. Ein Weg, wie das gehen kann, habe ich Ihnen hier gezeigt. Das ist, was Sie da im Hintergrund sehen, ist eine Marslandschaft. Und zwar keine Fantasielandschaft, sondern es ist eine Marslandschaft im Umfeld des Valles Marineris auf dem Mars, eines großen tektonischen Tals dort, aufgenommen mit der HRSC, der High Resolution Stereo Kamera des DLR. Diese DLR-Kamera ist auf dem europäischen Mars Orbiter Mars Express drauf und er hat den Mars mit sehr hoher Auflösung kartografiert. Und aufgrund dieser Bilder und auch Bilder von anderen Raumsonden kann man mit entsprechender Simulationstechnologie dreidimensionale Modelle erzeugen und man kann virtuell, das wird dann noch verstärkt durch entsprechende Brillen, die man trägt, man kann virtuell auf dem Mars herumfliegen und kann tatsächlich mental auf dem Mars sein, obwohl die Originalraumsonde weit weg ist und auch nicht wiederkommt. Also das Virtual Reality Labor beim DLR, das wäre etwas, von dem ich mir auch eine Museumsversion vorstellen könnte. Auf diese Weise könnte man auf eine ganz faszinierende Art mit solch einer fernen Raumsonde in Kontakt bleiben, auch wenn das Original weg ist. Man kann denn im Museum ja immer noch ein Schaumodell dorthin stellen. Ich will Ihnen aber noch ein ganz aktuelles Beispiel zeigen. Frau Allemeyer hat in ihrer Einführung schon darauf hingewiesen. Ein Beispiel, in das ich auch persönlich verwickelt war und bin oder eingebunden bin und auch viele Kollegen hier in Göttingen, die Rosetta-Mission. Und da kann man sehen, wie Faszination einer solchen aktuellen Mission eine große Zahl von Menschen ergreifen kann, insbesondere im Umfeld von Instituten, die daran beteiligt sind. Dieses Bild zeigt hier, dass hier auf dem Bild sind einige Braunschweiger Kollegen und ich, aber das hätte auch in Göttingen aufgenommen werden können, in Köln, beim ESOC in Darmstadt, überall dort, wo Forschungsinstitute an der Rosetta-Mission mitgewirkt hat. Da gab es am 20. Januar 2014 diesen Jubel, als wir endlich ein Signal hatten. Sie sehen vielleicht diesen grünen Peak, dieses grüne Geflimmer auf dem Oszilloskopschirm. Das ist einfach nur Rauschen und wir haben darauf gewartet, dass die Rosetta-Mission sich aus dem Deep Space Hibernation Mode, dem Winterschlaf, zurückmeldete. Die Mission ist nämlich so angelegt gewesen, dass man für 2,5 Jahre so weit weg war von der Sonne, dass die Stromerzeugung nicht ausreichte, um die Sonde in Betrieb zu halten. Man hatte darauf verzichtet, radioaktive Energiegewinnung einzusetzen. Also man hatte kein radioaktives Material, um Thermoelektrostrom zu erzeugen. Und der Preis dafür war, wenn man zu weit weg war von der Sonne, die Sonnenzellen haben nicht mehr genug Strom erzeugt. Man musste das ganze Raumfahrzeug schlafen legen, bis auf den Wecker, in eine langsame Rotation um seine Längsachse versetzen. Das bedeutete, auch die Antenne rotierte mit. Und selbst wenn der Sender eingeschaltet gewesen wäre, man hätte keine Verbindung gekriegt, weil die Antenne rotierte. Man musste also ganz allein darauf vertrauen, dass das Aufweckprogramm von selbst am 20. Januar um 10 Uhr Greenwich-Zeit anlaufen würde und erstmal die Rotation zum Stoppen bringen würde, dann die Star-Tracker, die Sternkameras aufheizen würde, damit man die Raumlage wiederfinden könnte, dann die Sonnenzellen ausrichten, dann die Kameras ausrichten, dann die Antennen ausrichten und sich dann auf der Erde melden. Wenn das nicht geklappt hätte, wir hätten von der Erde aus nichts machen können. Und die Anspannung war riesengroß und umso größer war die Freude, als es dann hieß Signal Received. Das sind so Momente, die Menschen verbinden und ich kann Ihnen sagen, das waren nicht nur die Menschen, die das gemacht haben, natürlich alle unsere Kollegen. Wir hatten in Braunschweig und ich weiß hier von den Kollegen am Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, da war es genauso und bei den Kölner Kollegen auch. Überall, wo an der Mission geforscht wurde, wo mitgearbeitet wurde, gab es eine große Schar von Interessenten, von Leuten, die mitgefiebert haben, die Anteil genommen haben und das ist eine Mission, die Menschen einfach fasziniert hat und noch heute fasziniert, obwohl oder gerade weil die Raumsonde nie wiederkommen wird. Eine fantastische Mission über mehr als 10,5 Jahre. Hier sehen Sie mal ein Bild nach der Ankunft an dem Kometen Churyumov-Gerasimenko, werden viele von Ihnen kennen. Das Bild ist aufgenommen von dem Lander Philae, wie er noch auf dem Rosetta Orbiter drauf sitzt, einer der Seitenkameras des Landers. Und man sieht hier das Bild rechts im Hintergrund, das ist also die Rückseite der Solarpanels auf dem des Orbiters. Auf der anderen Seite sind die Sonnenzellen und oben rechts sehen Sie den Kometen Churyumov-Gerasimenko, wie Sie ihn bestimmt alle gesehen haben, diese hantelförmige oder quietscheentchenförmige Gestalt des Kometen. Und unten links habe ich Ihnen nochmal die lange, lange Flugreise dargestellt. Der gelbe Punkt soll die Sonne sein, der grüne Kreis die Erdbahn, der blaue die Marsbahn, das rote der Komet. Eigentlich müsste hier noch die Jupiterbahn erscheinen. Wir sind also mit dem Raumfahrzeug 4,5 Jahre lang Karussell gefahren um die Sonne, immer Swing-by-Manöver an den Planeten gemacht. Swing-by-Manöver heißt, man fliegt den Planeten von hinten in dessen Umlaufrichtung um die Sonne an, lässt sich in sein Schwerefeld fallen. Wird auch dadurch schneller. Diesen Gewinn verliert man wieder, wenn man wieder rausklettert, aber man wird von dem Planeten in dessen Umlaufrichtung um die Sonne mitgerissen. Man überträgt, also Physiker sagen, wir übertragen Bahndrehimpuls, kann dadurch die Geschwindigkeit verändern und schließlich die Raumsonde auf den entscheidenden Rendezvous-Kurs mit dem Kometen bringen, und das wurde dann im Sommer letzten Jahres endlich erreicht. Also eine fantastische Mission schon vom Ablauf her und natürlich auch von den Zielen. Die Fragestellungen, die damit gelöst werden sollten und sollen, sind genauso faszinierend wie die Mission selbst. Es geht darum, welche Rolle spielen Kometen im frühen Sonnensystem. Das Sonnensystem ist vor 4,6 Milliarden Jahren entstanden. Vor 4,55 Milliarden Jahren war die Erde fertig akkretiert. Und noch bis so vor 4 oder 3,9 Milliarden Jahren ist die Erde, genau wie ihre Nachbarplaneten, von einem Bombardement von Kometen und auch Asteroiden getroffen worden. Wir glauben heute, dass es dieses Bombardement von Kometen und Asteroiden waren, was den Großteil des Wassers auf die frühe Erde gebracht hat. Denn die Akkretion der Planeten, die haben sich ja gebildet in einer Gas- und Staubscheibe um die junge Sonne. Also im inneren Teil war es eher eine Staubscheibe aus mikroskopisch kleinen Festkörpern. Die sind so zusammen, Akkretion nennt man das, sind so zusammengebacken. Das ist ein Prozess, der ist nicht unähnlich dem Prozess, nachdem sich Staubflocken hinter Ihrem Sofa zusammenballen. Wenn Sie mal hinterm Sofa 8 Wochen nicht staubsaugen, dann haben Sie da überall diese Wollmäuse. Die Leute lachen immer, wenn ich das sage, aber der Prozess ist so unähnlich nicht. Tatsächlich haben sich aus den Staubpartikeln in dieser Scheibe erst solche Flocken gebildet, dann immer größere Gebilde. Schließlich kam die Schwerkraft ins Spiel, die Großen haben die Kleinen angezogen und dadurch, dass die Brocken immer größer wurden und mit immer größerer Geschwindigkeit aufeinander einschlugen, wurde das Ganze auch heiß. Die Planeten sind aufgeschmolzen und das ist insbesondere wichtig im Hinblick auf die organischen Moleküle. Unsere Erde, das wissen wir, genau wie der junge Mars und die junge Erde, ist so weit aufgeschmolzen, dass das Eisen in den Kern gesunken ist, die Silikate, die Siliziumverbindung als Mantel, wie die Schlacke beim Verhütten des Erzes über dem Eisen sich darüber abgelagert hat. Und wenn organische Moleküle, komplexe organische Moleküle dabei gewesen sind, haben die das bestimmt nicht ausgehalten. Andererseits haben wir vor etwa 3,8 Milliarden Jahren schon die ersten Lebensspuren. Es muss also komplexe organische Moleküle gegeben haben. Ja, und wenn die diese heiße Anfangsphase der Planetenbildung nicht ausgehalten haben, dann müssen sie anschließend abgeregnet sein auf die jungen Planeten, insbesondere auf unsere junge Erde. Und die Kandidaten, die man dafür in Betracht zieht, sind in erster Linie die Kometen. Und deswegen war da ist ja eine Idee hinter dieser Mission. Wir fliegen zu einem typischen Kometen, weil wir glauben, dass der wie in einem kosmischen Kühlschrank die Moleküle so konserviert hat, wie sie vor 4,5 Milliarden Jahren waren. Also eine fantastische wissenschaftliche Fragestellung, eine fantastische Mission. Und wenn Sie dann noch zu dem fantastischen Zweck der fantastischen Mission solche dramatischen Momente haben, dann können Sie Menschen wirklich begeistern. Und wenn es gelingt, so etwas in ein Museum reinzubringen, dann haben Sie im Grunde genommen gewonnen. Denn das ist das, was Menschen fasziniert, was Menschen mitreißt. Erstklassige Wissenschaft mit faszinierenden Missionen. Ich will nur mal als Beispiel zeigen, wie stark hier heimische Institute involviert sind. Das spielt natürlich auch eine Rolle, denn es ist etwas anderes, ob so eine Raumsonde von der NASA ist oder von den Russen oder gar den Chinesen. Nein, wenn sie hier aus Göttingen oder Braunschweig oder Berlin, also hier aus unserem Umfeld ist, mit dem man sich identifizieren kann, dann ist natürlich auch die Begeisterung und die Identifikation der Besucher höher. Dies ist hier ein Foto des Rosetta-Landers Philae, wie er von dem Orbiter abgestoßen war. Und als wir das Bild zuerst gesehen haben, war der Lander ganz klein und am Feld von Sternen. Und dann hatte eins der Sternchen plötzlich drei Beine und dann wurde er rangezoomt vom Orbiter aus. Ja, da kann man mal schon losgehen. Allein, was man auf diesem Bild sieht, dass man das Bild überhaupt sieht, verdanken wir der OSIRIS-Kamera. Das ist die Hauptkamera auf dem Orbiter. Wo ist die her? Natürlich vom Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung, Göttingen. Das MPS Göttingen und das DLR haben auch eine ganze Reihe weiterer Instrumente auf dem Rosetta Orbiter und auf dem Lander Philae, die ich jetzt nicht aufführen will, weil man sie hier nicht sieht. Und wenn Sie allein aus das Bild schauen, das Landing Gear, also die Beine mit dem Dämpfungsmechanismus, der hervorragend funktioniert hat, als der Lander aufgesetzt hat und die Harpunen dann, wie Sie sicher wissen, nicht funktioniert haben. Aber der Dämpfungsmechanismus hat toll funktioniert. MPS Göttingen. Die ganze Struktur, DLR Braunschweig, das war unsere Truppe damals, die das bauen durfte. Die Bodenkamera, die nach unten geguckt hat, DLR Berlin. Das Magnetometer, was Sie hier sehen, Technische Universität Braunschweig. Der Abstoßmechanismus, wieder MPS Göttingen. Also Sie sehen, die Ortsnamen wiederholen sich. Ich habe im letzten Sommer bei einem parlamentarischen Abend, den wir im Niedersächsischen Landtag hatten, mal etwas vereinfachten den Abgeordneten, die da waren, gesagt, das wussten die nämlich nicht, gesagt, stellen Sie sich vor, diese faszinierende Rosetta-Mission mit diesem faszinierenden Verlauf und dieser faszinierenden wissenschaftlichen Fragestellung ist eine europäische Mission. Aber davon ist rund die Hälfte deutsch. Die Hälfte der Experimente und Systembeiträge grob auf Orbiter und Lander kommt von deutschen Instituten. Und von dieser deutschen Hälfte kommt wiederum die Hälfte aus Göttingen und Braunschweig. Das lassen Sie sich mal auf der Zunge zergehen. Wenn wir in Amerika wären, ja, die würden vor Nationalstolz überquellen. Sie könnten hier vor Sternenbannern nicht mehr gucken. Wir sind ja viel zu bescheiden, das machen wir ja gar nicht. Aber wenn wir hier, ich sage Ihnen das mit dem Hintergedanken, wenn wir hier ein Museum oder eine Museumsabteilung etablieren wollen für Luftfahrtforschung und für Raumfahrtforschung, dann können wir nicht nur die Luftfahrtforschung, wie ich sie Ihnen vorhin dargestellt habe, präsentieren, sondern mit Fug und Recht auch das. Gerade vor dem Hintergrund, dass wir hier neben dem DLR auch das Max-Planck-Institut für Sonnensystemforschung haben, was zu der Zeit, muss man ehrlicherweise sagen, noch in Katlenburg-Lindau residierte. Die meisten von Ihnen werden wissen, sie ist damals auch noch Max-Planck-Institut für Aeronomie, ist dann in Toto umgezogen. Und wir haben viele Jahre lang sehr, sehr hervorragend, sehr, sehr eng miteinander kooperiert und tun das auch heute. Dass diese Mission Rosetta überhaupt einen Lander hat, das war auch von Anfang an nicht ausgemacht. Also das war durchaus ganz am Anfang in den 90er Jahren fragwürdig. Sie verdankt sie im Wesentlichen der Überzeugungsarbeit dieser beiden Herren, dass jetzt hier auf einer dunklen Schlucht, die Sie da unten vielleicht sehen, irgendwo der Lander ist. Der eine der beiden Väter ist Dr. Helmut Rosenbauer, damals MPAE, also dann jetzt MPS, und der andere ist Professor Bernd Feuerbacher. Die beiden tragen, und ich glaube, ich trete keinem der heutigen Protagonisten oder auch nicht der Institutsdirektoren zu nahe, wenn ich sage, das historische Verdienst der Überzeugungsarbeit dieser Mission an Lander zu geben, gebührt diesen beiden. Ja, ich komme noch mal zum Schluss auf den Entrückungsgedanken zurück. Ich sagte Ihnen ja auch, dass Raumsonden entrückt sind im Raum, dass sie nicht wiederkommen. Das tut ihrer musealen Repräsentation eigentlich keinen Abbruch, denn wir können durch virtuelle Repräsentation, wir können durch virtuelle Darstellungen uns dort hineinversetzen, wir können mit den Augen der Raumsonde nach draußen schauen und die ganze Faszination erleben. Raumsonden sind aber nicht nur im Raum entrückt, sie sind auch in der Zeit entrückt. Das wurde zum ersten Mal bewusst, als in den 70er Jahren die ersten Raumsonden auf einen Kurs geschickt wurden, der das Sonnensystem ganz verließ. Das waren die Raumsonden Pioneer 10 und 11 als Vorläufer der Missionen in das äußere Sonnensystem und dann Voyager 1 und 2. Viele von Ihnen werden wissen, Voyager 2, die erfolgreichste Raumsonde aller Zeiten, hat die vier Außenplaneten, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun, in einem Flug, der sogenannten Grand Tour, fotografiert und vermessen. Voyager 1 immerhin bis zum Saturn und die beiden Vorläufer haben gezeigt, dass das technisch geht. Das waren die ersten vier Raumfahrzeuge, von denen klar war, die werden das Sonnensystem ganz verlassen. Also wirklich rausfliegen in den interstellaren Raum. Inzwischen haben wir auch noch New Horizons, die Sonde, die im Juli den Pluto passiert hat, die wird die auch noch einholen. Und bei dem Gedanken, dass zum Beispiel Pioneer 10 in etwa 2 Millionen Jahren den Stern Aldebaran erreichen wird, Alpha Tauri, und gar nicht so weit von dem entfernt dort vorbeikommen wird, kamen zum ersten Mal die Gedanken auf, was ist eigentlich, wenn irgendwann in ganz ferner Zukunft diese Raumsonden mal von anderen intelligenten Wesen aus dem Raum gefischt werden. Denn eins ist klar, Raumsonden im tiefen Raum, wenn sie das Sonnensystem verlassen sowieso, aber auch welche, die im Sonnensystem in den entlegeneren Regionen sind, die vergammeln nicht, die verrosten nicht, die korrodieren nicht, die verwittern nicht, die verwesen nicht, die bleiben sich immer gleich. Irgendwann arbeiten die Instrumente nicht mehr und sie sind elektrisch tot, aber sie behalten ihre Gestalt und sie sind auch nach langer, langer Zeit noch erkennbar. Und das war ein Motiv, diesen Raumsonden eine Plakette mitzugeben, die Sie vielleicht kennen, darauf abgebildet ein Menschenpaar, im Hintergrund die Konturen der Raumsonde, eine Pulsarkarte, die Lokalisation des Sonnensystems gestatten soll. Ich will nicht in die Einzelheiten gehen, aber man kann sagen, eine Zivilisation, die intelligent genug ist, die raumfahrend ist und intelligent genug ist, so eine Raumsonde aus dem interstellaren Raum zu fischen, die kann auch verstehen, was mit diesem Bild ausgesagt werden soll. Späteren den Voyager-Sonden hat man dann noch ein bisschen mehr mitgegeben, auch eine Schallplatte und so weiter. Aber das war nicht nur eine Botschaft an Außerirdische, es war eine Reflexion unserer selbst. Denn der Mensch wurde sich gewahr, wir haben hier Artefakte produziert, die wir hinausschicken, tief in den Raum, wie noch nie, so tief wie noch nie Menschen das getan haben, und auch tief in die Zeit. Denn wie ich sagte, diese Raumsonden, die verwittern, verwesen, vergammeln, korrodieren nicht. Schauen Sie mal, was unsere Artefakte auf der Erde für eine Lebenserwartung haben. Wir haben alte Artefakte wie die antike Ruinen, die ägyptischen Pyramiden, ja, 5000 Jahre alt, ist ja ganz schön. Wir haben einige ältere, wir haben steinzeitliche Artefakte. Ja, das Älteste, was wir überhaupt haben hier in unserer Region, sind die berühmten Schöninger Speeren, die ältesten Jachtwaffen der Menschheit. Noch gar nicht vom Homo sapiens verfertigt, sondern vom Homo erectus. Mancher von Ihnen war vielleicht schon mal da im Paläon in Schöningen, hat man dort entdeckt und hat festgestellt, wer mit solchen Wesen, die Frühmenschen, die mit solchen Speeren Jagd gemacht haben, die mussten schon eine artikulierte Sprache haben, sonst hätten sie ihre Jagdtaktik nicht koordinieren können. Also sagt doch etwas aus über die Kultur dieser Frühmenschen. Das sind natürlich Zeiträume, 300.000 Jahre, das ist hundertfach mehr als irgendwelche antiken Artefakte. Aber 300.000 Jahre sind nichts für eine Raumsonde, gar nichts. So eine Raumsonde wie Voyager 2 oder Rosetta, die kann nicht nur 300.000 Jahre überdauern, die kann auch 300 Millionen Jahre überdauern und 3 Milliarden Jahre. Und das müssen Sie sich mal überlegen. Raumsonden im tiefen Raum, und zwar schon die, die wir heute verfertigt haben und rausgeschickt haben, sind wahrscheinlich die langlebigsten Artefakte der Menschheit. Die langlebigsten Artefakte der Menschheit. Was auf der Erde wird von uns, wenn wir längst zu fossilem Staub verfallen sind, in 3 oder 5 Milliarden Jahren noch da sein? Unsere Raumsonden, die werden noch da sein. Und das ist das, was ich mit Entrückung in der Zeit meine. Und auch das trägt bei zu der Faszination solcher Raumfahrtmissionen und ihrer musealen Darstellung. Wenn wir also solche Momente genießen, wie diesen Höhepunkt bei Rosetta, wo wir sagen, das ist einmalig, was wir jetzt erleben. Eine Raumsonde haben wir rausgeschickt, wir sehen sie nie wieder, aber wir erleben einen solchen Augenblick, sie wacht auf. Da könnte man zu so einem Augenblick sagen, verweile doch, du bist so schön. Es wird die Spur von unseren Erdentagen nicht in Äonen untergehen. Schönen Dank.
Das war eine Aufzeichnung der gestrigen Ringvorlesung. Professor Dr. Joachim Block aus Göttingen sprach über Luft- und Raumfahrtforschung im Museum, eine Balance zwischen Exponaten, Experimenten und Science-Fiction. Nächsten Mittwoch, am 2. Dezember, hören Sie um 12 Uhr Professor Dr. David Gamester aus Glasgow mit seinem Vortrag The Hunterian, Scotland's Public University Museum.